Deutschlandfunk, Europa heute.
An diesem Dienstag mit Frederik Rother. Schönen guten Morgen. In Belarus dauert die politische Krise an. Inzwischen sind auch erste wirtschaftliche Folgen sichtbar. Das heißt, immer mehr IT-Firmen, die für das Land so wichtig sind, wandern ab. Wir schauen gleich auf die Hintergründe. Diese Woche tagt das Europaparlament in Brüssel. Die Sitzungen am Parlamentssitz in Straßburg fallen seit Monaten aus, zum Unmut französischer Politiker. Wir beleuchten gleich, ob die Corona-Krise Bewegung in diese jahrzehntealte Diskussion bringt. In Griechenland soll morgen einer der größten Gerichtsprozesse des Landes zu Ende gehen. Auf der Anklagebank die Führungsriege der neofaschistischen Partei Goldene Morgenröte. Worum es geht und wie das Urteil ausfallen könnte, beleuchten wir am Ende der Sendung. Belarus steckt seit knapp zwei Monaten, seit den mutmaßlich gefälschten Präsidentenwahlen, in einer tiefen politischen Krise. Der selbstproklamierte Sieger Alexander Lukaschenko kämpft um seine Macht, während seine Gegenspielerin Svetlana Tichanowskaja versucht, aus dem Exil heraus Politik zu machen. Heute trifft Tichanowskaja in Berlin Bundespolitiker und die Kanzlerin, um für mehr Unterstützung zu werben. Aber wie die aussehen kann und wie es in Belarus weitergeht, das ist bisher alles nicht klar. Klar zu sehen sind mittlerweile aber erste wirtschaftliche Folgen der Krise, vor allem in der belarussischen IT-Branche. Die ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen und generierte Milliardenumsätze. Aber dieser Erfolg beginnt zu wackeln, denn immer mehr IT-Firmen planen, ihre Geschäfte oder zumindest einen Teil davon ins Ausland zu verlagern. Florian Kellermann mit den Einzelheiten.
Ivan Montik beschäftigt in Belarus rund 400 Mitarbeiter. Seine Firma, die in den vergangenen 11 Jahren immer größer geworden ist, hat sich auf Programme für Online-Casinos und Finanztechnologie spezialisiert. Eine von vielen Erfolgsgeschichten in der belarussischen IT-Sparte. Doch nun plane er, einen Teil seiner Firma ins Ausland zu verlagern, sagt der 38-Jährige auf Deutsch.
Ich kann bestätigen, dass die meisten IT-Firmen in Belarus jetzt nicht nur über Verlagerungen denken, sondern die sind aktiv im Verlagerungsmodus, sagen wir so. Und inzwischen waren wir schon zweimal bei einem Treffen in Polen mit Vertretern von Ministerien. Und Polen ist sehr, sehr aktiv, weißrussischen IT-Unternehmen zu helfen und gewisse Bedingungen zu machen, damit man schnell die Arbeit in Polen starten kann.
Neben Polen buhlen auch die baltischen Staaten um die belarussischen IT-Unternehmen mit ihren 50.000 Mitarbeitern und knapp 3 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr. Und die Ukraine. Kiew hat IT-Experten aus Belarus geholt, um die besten rechtlichen Rahmenbedingungen für die Branche zu schaffen. Die Firmen drängt es aus einer Reihe von Gründen ins Ausland. Zuerst ist da der Schock des Wahlwochenendes im August und der Tage danach. Da störte die Staatsmacht immer wieder das Internet. Eine Katastrophe für die IT-Firmen, die ihre Kunden rund um die Uhr global betreuen müssen. Diese technischen Probleme gebe es im Moment nicht, sagt Ivan Montik. Aber das Regime habe sich unberechenbar gezeigt.
Als Unternehmer, wir müssen auch alle Risiken decken oder decken können. Wir wissen nicht, was morgen in Minsk passieren wird. Und von daher muss man schon sich vorbereiten.
Nikolai Mursenkov, der Gründer eines kleineren IT-Unternehmens, das sich unter anderem mit Bild- und Videobearbeitung befasst, hat eine Umfrage unter Kollegen gemacht. Er hat festgestellt, dass sogar IT-Unternehmer, die der Staatsmacht um Lukaschenko relativ nahe stehen, über einen Umzug ins Ausland nachdenken. Genaue Zahlen gibt es bisher aber noch nicht. Dabei spiele auch eine zweite Risikoabwägung eine Rolle, sagt Mursenkov. 95% dessen, was im Technologiepark bei Minsk hergestellt wird, verkaufen wir in die EU und in die USA. Wenn sich Lukaschenko nun, wie wir es gerade sehen, immer stärker Russland in die Arme wirft, dann werden wir zum Sicherheitsrisiko für westliche Firmen. Dann werden wir weniger Aufträge aus der EU und den USA bekommen. Der dritte Grund für die Firmen, Belarus zu verlassen, sind ihre Mitarbeiter. Viele von ihnen wollen nicht länger in einem autoritär regierten Staat leben. Und die meisten sind so hoch qualifiziert, dass sie leicht zu westlichen Firmen abwandern könnten. Außerdem gerieten auch sie in diesen Tagen immer wieder in die Fänge des Machtapparats, sagt Morsenkov. Einer unserer Mitarbeiter wurde festgenommen, als er einfach mit dem Fahrrad durch die Stadt gefahren ist. Wir haben mehrere Tage nicht gewusst, was mit ihm los ist. Ein anderer wurde im Gefängnis schwer verprügelt. Er ist daraufhin in die Ukraine ausgereist, nach Kiew. Obwohl sich die belarussischen Unternehmer nach und nach unabhängig machen von ihrem Heimatland, sie hoffen trotzdem, dass der Protest gegen Alexander Lukaschenko letztendlich erfolgreich sein wird. Deshalb schauen sie an diesem Dienstag gespannt nach Berlin auf den Besuch von Svetlana Tichanowskaja. Die Gegenspielerin von Alexander Lukaschenko wird Bundeskanzlerin Angela Merkel treffen. Der Unternehmer Ivan Montik findet es richtig, dass die EU Lukaschenko nicht mehr als legitimen Präsidenten anerkennt.
Ja, ich bin froh, dass die Aussagen von Merkel und von anderen Politikern hier ganz klar und deutlich sind. Das ist sehr wichtig. Dazu kommt auch Macron. Ich denke dann, diese zwei Politiker, Macron und Merkel, die können helfen durch Kommunikation mit dem russischen Präsidenten Putin.
Andere sehen die Haltung der EU kritischer. Sie erwarten schärfere Maßnahmen als bisher. Nach Ansicht von Nikolai Morsenkov sollte der Westen auch über Wirtschaftssanktionen gegen Belarus nachdenken. Aber auch das dürfte den Braindrain nicht verhindern. Die Umzugspläne sind bei vielen Firmen schon so fortgeschritten, dass Belarus so oder so einen Teil seiner IT-Branche verlieren wird. Wenn Lukaschenko noch länger an der Macht bleibt, womöglich sogar den Großteil.
Florian Kellermann über die belarussische IT-Industrie, die es immer mehr ins Ausland zieht. Die Corona-Pandemie hat viele Abläufe, Termine und Veranstaltungen durcheinandergebracht. Eines von vielen Beispielen, die Sitzungen des Europaparlaments. Die finden normalerweise in Brüssel statt und einmal im Monat im französischen Straßburg. So steht es in den EU-Verträgen. Aber als im Frühjahr dieses Jahres die infizierten Zahlen europaweit hochgingen, wurden die Plenarsitzungen alle nach Brüssel verlegt. Nach der Sommerpause sollte wieder gependelt werden, aber auch daraus wurde nichts. Wegen der Corona-Lage in und um Straßburg tagen die Parlamentarier auch diese Woche wieder in der belgischen Hauptstadt. Die Folge? Der Unmut in Frankreich wächst. Emmanuel Macron hat letzte Woche den EU-Parlamentspräsidenten aufgefordert, wieder nach Straßburg zu kommen. Und auch die Bürgermeisterin der Stadt, Jeanne Barseguin, versteht die Absage nicht.
Außerdem haben wir strenge Hygieneauflagen erlassen, wie es sie kaum anderswo in Europa gibt, sodass die Parlamentssitzung hätte abgehalten werden können. Ich bin wirklich sehr enttäuscht über die Entscheidung.
Die alte Debatte um den Parlamentssitz in Straßburg kocht also wieder hoch und bekommt in Corona-Zeiten vielleicht auch neue Dynamik. Dazu jetzt Fragen an Bettina Klein in Brüssel. Frau Klein, Sie sind als Europakorrespondentin des DLF oft in Straßburg. Auch diese Parlamentswoche hätte dort ja eigentlich stattfinden sollen. Vielleicht können Sie uns mal schildern, was für ein Tross sich da regelmäßig in Bewegung setzt.
Ja, es setzt sich ein Tross in Bewegung aus Sonderzügen, aus vielen Kraftfahrzeugen, die wirklich Unmengen an Aktenmaterial von Brüssel nach Straßburg schaffen und dazu natürlich Hunderte von Parlamentsmitarbeitern und Journalisten, die hier in Brüssel leben. Die Abgeordneten selbst, die reisen oft aus den Wahlkreisen in ihrer Heimat an, aber alles in allem geht man davon aus, dass bis zu mehrere tausend Menschen sich einmal im Monat auf den Weg von Brüssel nach Straßburg machen. Das Ganze kostet pro Jahr mehr als 100 Millionen Euro und Klimaschützer rechnen dazu noch vor, wie viel CO2 jeden Monat zusätzlich in die Luft geblasen werden.
Sie deuten es schon an den Parlamentssitzen, an den beiden gibt es viel Kritik, zu teuer, zu aufwendig und auch ökologisch nicht sinnvoll. Warum hält denn Frankreich so sehr an Straßburg fest?
Für Frankreich geht es zunächst mal um hohe symbolische Werte, für denen es auch historische Gründe gibt. Das Elsass mit Straßburg zwischen Deutschland und Frankreich umkämpft in der Geschichte. Nach dem Krieg siedelte sich der Europarat dort an und später dann auch nach dem ursprünglichen Sitzungsort Luxemburg dann auch das Europäische Parlament. Und seit 1992 ist es in den europäischen Verträgen festgeschrieben als Hauptsitz des Parlaments. Nur die überwiegende Arbeit in den Ausschüssen findet halt in Brüssel statt, wo auch die anderen Institutionen sind. Und Macron, Sie Sie haben es angedeutet, hat in einem Brief an den Parlamentspräsidenten und auch bei einem Auftritt im Baltikum klargemacht, dass er auf gar keinen Fall zulassen will, dass sich aus dieser Corona-Lösung jetzt mit Sitzungen in Brüssel ein Dauerzustand ergibt. Die Verträge müssen eingehalten werden, sagt Macron, sonst sitzen wir alle in 10 Jahren in Brüssel und reden mit sich selbst. So in etwa hat er das Schreckgespenst aus seiner Sicht beschrieben. Um den Standort Straßburg aufzugeben, müssten die Verträge geändert werden und es gilt eben als sicher, dass Frankreich dem nicht zustimmt und vermutlich auch nicht Luxemburg, weil das natürlich als weiterer EU-Standort dann als nächstes auf die Tagesordnung kommen würde.
Damit sind wir jetzt auf der Ebene der EU-Staats- und Regierungschefs. Wie sehen das denn eigentlich die Parlamentarier?
Das Parlament sagt mit schöner Regelmäßigkeit in Resolution, dass es selbst entscheiden möchte, wo es arbeitet. Es hat aber, ich habe es erklärt, die Verträge dazu nichts zu sagen. Es ist klar, dass die Mehrheit der Parlamentarier wohl nur einen Standort wollen würde und die Abstimmung würde wohl nicht zu 100% für Brüssel ausgehen. Aber es steht zu vermuten, dass es mehrheitlich für Brüssel ausgehen würde, denn hier sind die Institutionen angesiedelt, die das Parlament kontrollieren soll. Und das auseinanderzureißen, das wird vermutlich nicht alle überzeugen. Die Parlamentsarbeit hat natürlich in diesen Plenarsitzungen, in Plenarwochen in Straßburg ein hohes Gewicht, in denen man dort persönlich präsent ist, sich nur auf das Parlament konzentriert. Es gibt allerlei Abendveranstaltungen, zu denen die Abgeordneten einladen. Aber gleichzeitig ist der ganze Parlamentsbetrieb eben auch sehr auf physische Nähe ausgelegt. Und das ist natürlich genau das, was im Augenblick zumindest bei Massenveranstaltungen nicht stattfinden kann. Und es gibt natürlich auch die Sorge, die ganzen Monate schon, dass das Parlament geschwächt wird durch die eingeschränkten Arbeitsbedingungen im Augenblick, die es natürlich Corona-bedingt auch hier in Brüssel gibt.
Sie haben es angedeutet, einige Institutionen sind in Luxemburg, in Straßburg, viele in Brüssel. Nun ist die EU ja in den letzten Jahren sehr viel größer geworden, vor allem Richtung Osten. Gibt es denn auch aus der Richtung Anmerkungen und Debattenbeiträge?
Ja, es ist natürlich historisch gewachsen, aber man kann natürlich die Frage stellen, ob die drei Hauptstandorte Brüssel, Straßburg, Luxemburg die Europäische Union des Jahres 2020 widerspiegeln, die ja inzwischen bis an die belarussische und ukrainische Grenze reicht. Sie spiegeln wieder die EU zu ihrer Gründung und auch die Nachkriegssituation. Und Brüssel ist mit seinen Institutionen nach dem Brexit jetzt buchstäblich an den alleräußersten westlichen oder nordwestlichen Rand der EU gerückt. Und auch selbst jemand wie Andreas Schwab zum Beispiel von der CDU, ein Abgeordneter, mit dem ich gestern unter anderem gesprochen habe, dessen Wahlkreis an Straßburg grenzt und ein ganz entschiedener Verteidiger des Standorts Straßburg ist, sagt, wir müssen überlegen, wie wir Menschen erreichen, die 1.500 Kilometer entfernt liegen. Man hat versucht, das durch diese verschiedenen EU-Agenturen über Europa verteilt, da einen Ausgleich zu schaffen mit mehr oder weniger Erfolg. Aber das ist natürlich eine Diskussion, die hier im Hintergrund auch weiter schwelen wird.
Frau Klein, wir haben nicht mehr allzu viel Zeit, aber eine Frage wollte ich noch stellen mit der Bitte um eine kurze Antwort. Kann es denn sein, dass die Corona-Krise jetzt, die viele Abläufe schon verändert hat, auch dazu führt, dass diese Debatte neue Dynamik bekommt um zwei Parlamentssitze?
Es gibt ein großes Einverständnis mit den aktuellen Regeln. Gleichzeitig wird versichert an die Adresse Frankreichs, wir wollen das jetzt nicht durch die Hintertür erzwingen. Wie gesagt, die Verträge sichern Straßburg 12 Plenumssitzungen vor. Aber natürlich, wenn das weiter zur Routine wird, kann man nicht ausschließen, dass so etwas wie die normative Kraft des Faktischen einsetzt. Und genau davor scheint Emmanuel Macron im Augenblick große Sorge zu haben.
Einschätzungen waren das von unserer Brüssel-Korrespondentin Bettina Klein zur Debatte um die zwei Sitze des Europaparlaments. Vielen Dank. Die goldene Morgenröte ist in Griechenland seit den 80er Jahren aktiv, erst als politische Organisation und später auch als neofaschistische Partei. Der sind einige Erfolge gelungen, unter anderem der Einzug ins griechische Parlament vor 8 Jahren. Aber die extrem rechte goldene Morgenröte geriet damals auch in den Fokus der Justiz, denn der Mord an einem linken Musiker wurde mit der Partei in Verbindung gebracht, genauso wie andere schwere Straftaten. All das wird seit gut 5 Jahren vor Gericht verhandelt, in einem der größten und längsten Prozesse Griechenlands. Es gibt 69 Angeklagte, darunter die Führungsriege der Goldenen Morgenröte, ehemalige Parlamentarier und andere Mitglieder. An diesem Mittwoch wird nun das Urteil erwartet, das in Griechenland aufmerksam verfolgt werden wird. Rodothea Seralidou blickt für uns nochmal auf diesen Prozess.
Petros Constantinou ist seit Jahren im Kampf gegen die goldene Morgenröte aktiv. Der 59-jährige Athener Stadtrat koordiniert die Bewegung gegen Rassismus und die faschistische Bedrohung, eine der bekanntesten griechischen antifaschistischen Initiativen. Seit den 1990er Jahren habe es immer wieder Angriffe durch die neofaschistische Partei Goldene Morgenröte gegen Migranten und Linke gegeben, sagt er. Mit dem Einzug ins Parlament 2012 hätten die Angriffe zugenommen, bis es zum Mord an Pavlos Fissas kam. Pavlos Fissas war ein antifaschistischer Musiker aus einer Arbeiterfamilie in Piräus. Antifaschismus war auch in seinen Songs ein Thema. Er hat gegen die Ideologie der Goldenen Morgenröte gekämpft. Dadurch wurde er zur Zielscheibe der Organisation. Am 17. September 2013 entdecken Mitglieder der Goldenen Morgenröte den 34-jährigen Rapper in einem Café. Sofort wird die lokale Sturmabteilung mobilisiert. So nannte die Goldene Morgenröte nach nationalsozialistischem Vorbild ihre Schlägertruppen. Fissas wurde auf offener Straße zusammengeschlagen und erstochen, was zu einem Aufschrei im ganzen Land führte. Es folgten große antifaschistische Demonstrationen und Streiks der Gewerkschaften. Die Goldene Morgenröte geriet in den Fokus der Justiz. Wenige Tage nach dem Mord an Pavlos Fissas wurde die gesamte Parteispitze festgenommen. Im Frühjahr 2015 begann der Prozess, einer der größten und längsten in Griechenland. Seitdem sitzen 69 Parteimitglieder auf der Anklagebank, darunter Parteichef Nikos Michaloliakos und 17 ehemalige Parlamentsabgeordnete. Neben dem Mord an Pavlos Fissas, den versuchten Morden an zwei Ägyptern und an linken Gewerkschaftern, geht es vor Gericht vor allem um die Frage, ob die Parteispitze eine kriminelle Vereinigung gegründet und geführt hat. Parteichef Michaloliakos bestreitet das. Er bezeichnete den Prozess immer wieder als politisches Komplott. Die 45-jährige Journalistin Eleftheria Koumandou ist Gründungsmitglied von Golden Dawn Watch, einer unabhängigen Initiative, die das Strafverfahren von Anfang an verfolgt hat. Der Mord an Pavlos Fissas sei ein gutes Beispiel für die organisierten kriminellen Strukturen der neofaschistischen Partei, sagt sie. Alles fing mit einer Auseinandersetzung im Café an. Sofort hat der eine den anderen informiert, vom Rang niedrigsten zum Rang höchsten bis hin zum Anführer der Goldenen Morgenröte, zu Michaloliakos. Danach wurden die Befehle erteilt. Sie sind mit Motorrädern zum Ort gefahren, wo sich Pavlos Fissas befand. Das zeigt, dass die Mitglieder der Goldenen Morgenröte genau wussten, was zu tun ist und gelernt hatten, dem Rang höheren zu gehorchen. Trotzdem ist die Staatsanwaltschaft vom Vorwurf der kriminellen Vereinigung abgerückt. In ihrem Abschlussplädoyer sprach sie von einzelnen, voneinander unabhängigen Straftaten, die nicht im Rahmen einer kriminellen Vereinigung begangen worden seien. Sollten die Richter das an diesem Mittwoch auch so sehen, würden die Führungsfiguren der Goldenen Morgenröte freigesprochen. Das könnte der ehemals drittstärksten Partei im Land frischen Wind geben, sagt Eleftheria Koumandou. Dann werden sie sagen können, dass das eine politisch motivierte Anklage war, dass sie wegen ihrer Ideologie vor Gericht gezerrt wurden. Das stimmt aber nicht. Sie sind angeklagt, weil sie sich für ihre Taten verantworten müssen, die aus dieser Ideologie hervorgehen. Eleftheria Koumandou wird bei der Urteilsverkündung im Gerichtssaal sitzen, als eine von wenigen akkreditierten Journalistinnen. Gewerkschaften, Studierenden- und Schülerorganisationen wollen an dem Tag vor dem Gerichtsgebäude gegen die Goldene Morgenröte demonstrieren.
Morgen wird in Athen das Urteil gegen die neofaschistische Partei Goldene Morgenröte erwartet, Rodothea Seralidou berichtete. Das war Europa heute an diesem Dienstag. Vielen Dank für Ihr Interesse bis hierhin, sagt Frederik Rother. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.